Liebe Gemeinde, am Gründonnerstag erinnern wir uns an das letzte Mal, das Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern abgehalten hat. Ein besonderes Mal ist es gewesen, denn das nahe bevorstehende Sterben Jesu hat die Erklärungen und Gespräche während dieses Essens sehr bedeutsam gemacht. Eigentlich war man ja aus einem anderen Grund beisammen. Das Passafest hatte begonnen, das Fest der Errettung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. An diesem Abend erinnerte man sich an die Szene, die wir vorhin ja gehört haben, und man feierte mit der Familie oder Freunden, dass Gott sein Volk aus großer Not herausgeführt hatte. Als fromme Juden taten dies Jesus und seine Jünger natürlich auch. Der Hausvater leitet das Fest und deutet die Speisen. Dann erst wird so richtig miteinander gegessen. Auch Jesus hat an diesem Abend vor rund 2000 Jahren hat er das so gemacht. Doch als die Festeröffnung vorüber ist und das gemeinsame Essen und Trinken in vollem Gang ist, da stockt auf einmal die fröhliche Unterhaltung. Jesus wird plötzlich ganz ernst. Der Evangelist Markus berichtet uns davon im 14. Kapitel seines Buches. Hören wir, was nun bei der Passafeier Jesu mit seinen Jüngern Besonderes geschieht. Am Abend kam Jesus mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren worden wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr davon trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jetzt brauchten die Jünger erst einmal frische Luft. Hinaus ins Freie an den Ölberg. Wohl eher gequält werden sie ihre Feier noch zu Ende gebracht haben und den Lobpreis gesungen haben. Denn schockierend und verwirrend war das, was die Jünger eben zu hören bekamen. Mit einem Schlag war die Feststimmung, das ist ja ein Passafest, das ist ja eine Erinnerung, das ist ein freudiges Fest. Mit einem Schlag war die ganze Feststimmung weg. Mitten im Feiern hatte Jesus gesagt: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Den Jüngern blieb der Bissen im Halse stecken. Erschrocken blickten sie einander an. Ein Verräter unter ihnen, jemand aus ihrer Mitte, aus dem engsten Kreis der Freunde, sollte Jesus ans Messer liefern. Kann das überhaupt sein? Doch als der erste Streck gewichen war, kam die Ungewissheit. Bin ich's? Keiner ist sich mehr hundertprozentig sicher. Wie ein Schreckgespenst läuft die Frage von einem Mund zum anderen. Und Jesus: Einer von den Zwölfen. Einer, der mit mir sein Fladenbrot in die Mus-Schüssel taucht. Das tut aber doch heute Abend jeder. Steckt der Verrat etwa in allen? Ein Judas ist hier noch nicht ausgemacht, anders als die späteren Evangelien berichten. Der ganze Jüngerkreis ist mit dem Verrat konfrontiert und letztlich muss sich jeder Einzelne seine Unzulänglichkeit auch eingestehen. Ja, ich könnte ich sein. Bin ich's? Das Potenzial zum Judas steckt in jedem. Aber auch mit jedem potenziellen Judas feiert Jesus das Fest der Befreiung. Wie ist das mit uns? Verrate ich Jesus, Obwohl ich gerade noch mit ihm am Tisch saß, bin ich's? Wie lange bin ich Jesus treu? Noch ganz benommen sind die Jünger von den eigenen Abgründen, die Jesus ihnen aufgezeigt hat. Wie ein Keulenschlag muss sie der Satz getroffen haben, mit dem Jesus ihre Fragerei beendet. Weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, es wäre für diesen Menschen besser, er wäre nie geboren. Totenstille, das Ausmaß von Sünde und Schuld kann gar nicht mehr höher gesteigert werden. Doch genauso ist es, Sünde und Schuld zerstören das Leben, nehmen die von Gott geschenkte Geburt zurück. Auswegslos und abgrundtief ist diese Todverfallenheit des Menschen. Die Toraja sind ein Bergvolk auf der Insel Sulawesi in Indonesien. Sie zählen etwa eine 500.000 Menschen, die in abenteuerlich bunten, wie mächtige Kähne geschnittenen Häusern leben. Zierliche, mandeläugige Leute, die ihr tägliches Brot mit harter Arbeit verdienen. Sie pflanzen Baumwolle und weben daraus bunte Stoffe oder sie ziehen mit ihren Wasserbüffeln Furchen in die Reisfelder, die satt in allen Schattierungen des Grün zwischen den Hügeln leuchten. Die Toraja sind erst in der dritten Generation Christen. Sie haben sich von niederländischen Missionaren über die Jahre davon überzeugen lassen, dass in dem vielfältigen Angebot der Religionen in dieser Welt ausgerechnet das Christentum zu ihnen passen würde. Denn hier geht es im Kern um Leben und Tod. Es geht um die Frage, wie Leben und Tod ineinander verschlungen sind. Es geht um den Einfluss, den der Tod auf das Leben der Menschen hat und umgekehrt. In ihrer früheren animistischen Religion lebten die Toraja beinahe ausschließlich für den Tod. Sie glaubten, dass ein Mensch nach seinem Tod nur dann in ein gutes anderes Leben kommt, wenn er von möglichst vielen weißen Wasserbüffeln begleitet wird, die zu den Gräbnisfeierlichkeiten rituell geschlachtet werden. Dann verkürzt sich der Weg durch die Vorhölle, dann zieht der Gestorbene direkt ins Paradies, so glaubten sie. Ein Festmahl für das ganze Volk, ein Magnet für Touristen, die öffentliche Opferung dieser großen, freundlichen Tiere. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die ganze Familie ein Leben lang auf das Begräbnis sparen muss. Denn so ein Büffel kostet so viel wie ein Einfamilienhaus auf dem Land. Die Lebensarbeit der Menschen auf ihren Reisfeldern oder beim Weben und Färben der Stoffe fließt also in die Begleitung und Versorgung der Toten. Ganz abgelöst sind die alten animistischen Riten bis heute noch nicht. Auch bei den christlichen Toraja gibt es sie noch, diese spektakulären Beerdigungsfeiern. Aber langsam, sehr langsam setzt sich dort die Erkenntnis durch, was der Glaube an Christus für diesen Jahrtausend alten Totenkult heißen kann. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und die Hölle ist kein gottloser Ort mehr. Und es gibt eine Hoffnung auf Zukunft, frei vom Schatten des Todes. Deswegen können diese Menschen sich für Jesus entscheiden. Darum geht es in der Karwoche. Darum geht es im Abendmahl, um eine offene Zukunft, frei von den Schulden der Vergangenheit. Als Jesus am Vorabend seiner Kreuzigung seine Einladung ausspricht an alle, die ihn in den vergangenen 3 Jahren gefolgt sind, an die Fischer, die ihre Boote und Netzen liegen gelassen haben, an die Frauen, die ihr Haus verkauft haben, an die Rebellen, die an den neuen Anführer glauben oder an die Zöllner, die ihren Zollstelle stehen haben lassen. Da hatte er zu einem jüdischen Passafest geladen. Die Erinnerung an die Befreiung von einem Leben für den Tod. Die hebräischen Arbeiter hatten die Pyramiden gebaut, diese überdimensionierten Särge mitten in der Wüste. Stein für Stein hatten sie als ein Volk in der Geiselhaft der Pharaonen ihre gesamte Lebens- und Arbeitszeit in diese Todesarbeit gesteckt. Mose hat ihnen im Auftrag Gottes die Freiheit versprochen, und dem Pharao schreckliche Gottesstrafen angedroht, falls er seine Sklaven, die Handwerker der Totenkulte, nicht freiließe. Erst die 9. fürchterlichste Strafe soll in die Freiheit geführt haben. Gott würde die erstgeborenen Jungen aus den ägyptischen Familien zu Tode bringen. Die Hebräer sollten ihre Haustüre mit dem Blut eines Lammes beschmieren und dann auf gepackten Koffern sitzend warten, was geschehen würde. Eilend hieß es vorhin, als Eilige. Sie sollten nicht warten, bis das Brot durchgesäuert wäre, sondern die ungesäuerten Brote in die Freiheit mitnehmen. Gottes Todesengel wanderte durch die Straßen der Städte am Nil, berichtet die alte Geschichte, und die männlichen Kinder der Ägypter starben wie die Fliegen. Die Hebräer und ihre Kinder aber blieben am Leben. Das Zeichen des Lamms an der Tür bedeutete Verschonung und Befreiung vom Tod, bedeutet den Weg in ein neues Leben. Das Passafest, das Jesus an seinem letzten Abend feiert, erinnert an diese Befreiungsgeschichte aus der Todeszone. Mit einem spielentscheidenden Unterschied. Als Jesus das Brot bricht, als Erinnerung an die unvergessliche Nacht der Befreiung, sagt er: Dieses Brot, das ist mein Leib, der gebrochen werden wird. Und als der Becher herumgeht mit dem roten Wein, hebt er ihn und sagt: Das Lamm, das geschlachtet wurde, damit die Menschen verschont werden, das bin ich und das ist mein Blut. Er sagt damit: Ich bin das letzte Opfer. Ich sag mal, der letzte weiße Wasserbüffel, ja, das Gott und den Göttern gebracht wird. Und mein Tod bedeutet den Untergang der Hölle und der Todeszone. Ein für alle Mal. Es steckt also eine Menge archaisches Fürchten in unserem Fest des Abendmahls. Es steckt die Erinnerung an Unterdrückung und Qual darin und das Wissen darum, dass die Sphäre des Todes ein ganzes Leben überschatten kann. Es steckt aber zugleich die Überwindung der Furcht in der Feier des Abendmahls und die Befreiung von all den Ritualen des Todes, denen wir uns auch in der modernen Welt verschrieben haben. Wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir, dass mit Jesu Tod die Sphäre des Lebens den Tod überlagert. Wir sind dem Tode entflohen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, so heißt es bei Paulus rätselhaft. Aber das Rätsel löst sich am Tisch des Herrn. Wir feiern das Fest des Lebens. Wir feiern, dass Gott selbst die Hölle zum Gottesgebiet erklärt hat, dass unser Gott uns nicht mehr mit dem Tode bedroht, und wir feiern, dass wir auch nicht mehr andere mit dem Tode bedrohen. Wir feiern, dass Gott keine Opfer mehr will, nie mehr. Wir feiern, dass eine Zukunft in Freiheit beginnt. Christen sind Protestleute gegen den Tod, so soll der schwäbische Theologe und Politiker Christoph Blumhardt gesagt haben. Christen sind Protestleute gegen den Tod. Ist das nicht ein starkes Bild? Menschen stehen aufrecht um den Tisch des Herrn und feiern den Sieg des Lebens und den Untergang der Hölle. Protestleute gegen den Tod, gegen die Menschen, die die Todeszonen auf dieser Erde dehnen. Es gibt sie. Gegen die, die sich in tödlichen Strukturen bewegen. Es gibt sie. Gegen die, die für den Tod arbeiten. Auch diese gibt es. Wir feiern, dass der Tod keine Macht mehr an uns hat. An Ostersonntag wird das nochmal viel deutlicher. Dass die Zukunft offen ist und dass wir für ein Leben stehen, in dem immer weniger Hölle wird und immer mehr Himmel ist. So soll es sein und so spreche ich Amen.